Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und heute geht es um das Thema Radreisen mit Kindern. Am 17.01.2026 startet die Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Vor genau einem Jahr haben wir über das Verreisen mit Wohnmobil und Fahrrad oder E-Bike gesprochen. Heute geht es um das Thema Radreisen mit Kindern. Ich kann dazu leider persönlich nichts sagen, weil es bei mir nie geklappt hat. Dafür haben wir zwei Menschen eingeladen, die aus eigenen Erlebnissen und Interessen heraus viel zu erzählen haben und mit Kindern aus unterschiedlichen Altersgruppen ihre Erfahrungen sammeln konnten. Zum einen Schauspielerin Lucia Rau. Sie fuhr im Sommer 2025 mit ihrem 4-jährigen Sohn per Rad von München nach Paris. Klingt im ersten Moment ungewöhnlich, aber Lucia wird hier einiges zum Ablauf der Reise berichten können. Zum anderen haben wir Philipp Elsner-Krause zu Gast. Er ist Geschäftsführer von Fahrer Berlin. Die machen Accessoires für Fahrräder in allen möglichen Formen. Und er absolviert seit einigen Jahren den Familienurlaub mit dem Rad. Im letzten Jahr ging es mit den mittlerweile Jugendlichen durch Cornwall. Und auch mein Co-Host Thomas Geisler vom Pressedienst Fahrrad ist erfahren in Radreisen mit Kindern. Im letzten Jahr hat er mit seinen Töchtern im Grundschulalter eine Inselumrundung von Bornholm per Rad absolviert. Viel Wissen also zum Thema Radreisen mit Kindern in verschiedenen Altersklassen. Legen wir los. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Ich fange gleich mal an mit Thomas. Das hast du mir gar nicht erzählt, dass du mit dem Rad um eine ganze Insel rumgefahren bist.
Ja, also Bornholm ist ja jetzt nicht so groß, aber es waren schon, ich glaube, 120 Kilometer hat man am Ende in 5 Tagen. Und meine Mädels haben das eigentlich ganz gut mitgemacht, sind alles, fast alles selbst oder alles selbst gefahren. Manchmal hat man so ein Abschleppseil dabei, dass wir sie über Steigungen drüber kriegen konnten. Was das Besondere bei uns an der Reise war, wir Erwachsenen sind mit Cargo-Bikes gefahren. Also, dass wir einfach das Gepäck besser verstauen konnten, haben wir 2 Cargo-Bikes gehabt. Da haben wir unsere Taschen, unser ganzes Gepäck drin, konnten dadurch auch ein bisschen mehr mitnehmen als bei einer normalen Radreise, wo man einfach ja mit den Taschen ja trotzdem immer ein bisschen problematisch ist. Was nehme ich mit, vor allem mit Kindern? So konnten sie auch ihre großen Stofftiere mitnehmen, weil die fuhren dann vorne im Cargo-Bike mit. Und das war eigentlich ein ganz, ganz cooler Urlaub mal. Ja,
ja, 120 Kilometer, Lucia, da kannst du nur drüber lachen, oder?
Nee, das ist natürlich trotzdem eine Leistung. Und es ist auch immer die Frage, die Kinder sind ja jetzt komplett selbst gefahren. Mhm. Also wir hatten zwar nachher mehr Kilometer auf dem Tacho, aber dafür ist mein Sohn nicht jeden Kilometer selbst gefahren.
Erzähl doch mal kurz von deiner Radtour von München nach Paris, so kurz einen kleinen Überblick. Und erzähl mal vielleicht zuerst, was hat dich dazu bewegt? Warum hast du das überhaupt gemacht?
Ja, das war eine Folgereise, weil wir sind im Jahr davor haben wir auch schon mal unsere erste Radtour gemacht und dann war das irgendwie die logische Konsequenz, dass wir wieder so einen Radurlaub machen. Und hier war jetzt die Neuerung, dass mein Sohn, also der ist 4 gewesen zu dem Zeitpunkt, mit seinem eigenen Fahrrad losgezogen ist. Also im Jahr davor saß er nur im Anhänger. Wir hatten den Anhänger jetzt auch als Backup dabei, weil ich natürlich nicht wissen konnte, wie viel schafft er jetzt am Stück selber. Wie lang hält er überhaupt durch? Also selbst wenn ich jetzt weiß, er kann irgendwie 20 Kilometer fahren, wie oft macht er das dann auch wirklich? Oder welche Unwägbarkeiten kommen da sonst auf uns zu? Deswegen hatten wir jetzt beides dabei. Wir hatten am Ende so fast 1000 Kilometer auf dem Tacho.
Wow. Und das waren, also du und dein Sohn, ihr wart zu zweit unterwegs.
Genau, ja.
Okay.
Was ich kurz als Zwischenfrage, was ich mir die ganze Zeit gestellt habe, als Frage gestellt habe, wie hast du das mit dem Fahrrad gemacht, wenn der Sohn im Anhänger saß? Also wie hast du das dann transportiert? Hast du das oben am Anhänger draufgelegt oder irgendwo am Fahrrad befestigen können? Also das stelle ich mir so ein bisschen logistisch.
Ja, ganz unprofessionell einfach hinten über den Bügel drüber gelegt, so wie das die ganzen Eltern auch im Stadtverkehr machen, mit ihren Laufrädern und so, sieht man ja häufiger, genau, also so ganz unprofessionell, einfach hinten drüber.
Aber es scheint ja zu funktionieren.
Ja, das hat gehalten. Also man muss es, aus der Vorjahresreise habe ich mir so ein bisschen, ich hatte den Bügel dann mit Handtuch umwickelt, weil die Erschütterung lässt den Lack abplatzen. Wenn dann das Fahrrad immer so minimal so drauf gebollert wird, dann ja, das war so die einzige Neuerung, die ich daraus gelernt habe.
Jetzt habe ich ein bisschen rumgeguckt und ja, du hast ja gesagt, du hattest eine Vorjahrestour. Die war auch ziemlich außergewöhnlich, oder? Wie, von wo nach wo bist du denn da gefahren?
Ja, da hatten wir noch mehr Kilometer auf dem Tacho. Da sind wir von München bis zum Nordkap gefahren. Und das war auch unsere erste Fahrradreise. Und da saß mein Sohn jetzt auch wirklich nur im Anhänger. Wir wussten auch nicht, ob wir ankommen würden. Erstmal war es so eine fixe Idee. Und wir hatten auch vorher noch nie sowas gemacht. Oder insbesondere ich hatte sowas vorher noch nicht gemacht. Und es gab ganz arg viele Unbekannte, ne? Was schaffe ich denn an Kilometern pro Tag? Wie lange hält mein Kind diese Reise durch? Was kann sonst alles passieren? Was kann alles kaputt gehen? Was könnte alles dazu führen, dass wir die Reise abbrechen? Deswegen habe ich erstmal behutsam gestartet und habe erstmal so die Leute, die wir am Anfang der Reise getroffen haben, die dann gefragt haben, na, wo fahrt ihr denn hin? Habe ich erstmal so gesagt, ja, so Richtung Norddeutschland. Und als wir dann eben in Hamburg waren, da dachte ich, oh, lief ganz gut. Jetzt fahren wir mal nach Schweden. Genau, und so ergab es sich dann, ja, dass ich mit der Reise den Mut und die Kraft gesammelt habe, dass ich gedacht habe, nee, jetzt ziehen wir es durch. Jetzt fahren wir bis zum Nordkap. Also die Idee war schon vorher da, aber nicht die Gewissheit, dass wir so weit kommen würden.
Und da habe ich eine Zwischenfrage, dann hast du ein Zelt dabei gehabt oder wie?
Auf jeden Fall. Das war auch ein Grund, warum wir überhaupt nach Skandinavien sind, weil der Ursprungsgedanke war, warum nicht Richtung Süden und dann irgendwo am Meer landen, das Fahrrad in den Sand schmeißen, die Klamotten vom Leib reißen und ab in die wogenden Fluten.
Ja.
Aber genau, dann habe ich halt, wie gesagt, ich wusste nicht, wie viel Kilometer schaffen wir, wo können wir dann übernachten und dann braucht man einen Zeltplatz und sind die dann gerade da, wo wir schlapp machen und dann war eben einer der Gedanken, Mensch, in Skandinavien ist jedermanns Recht, da kannst du dein Zelt aufschlagen, wo du möchtest und das war für unsere erste Reise war das perfekt.
Und wie hast du es jetzt bei der anderen Reise gemacht, weil Frankreich, Deutschland ist ja jetzt auch doch eher problematisch, einfach mal auf der Wiese sein Zelt aufzuklappen?
Ich würde ganz gerne noch das Thema Jedermannsrecht kurz besprechen. Was ist das genau?
Das ist einfach die Möglichkeit, sein Zelt unter gewissen Regeln, das ist ein gewisser Abstand zu bewohnten Gebäuden oder Private Property, aufschlagen zu können, wo man letzten Endes möchte. Und das gilt in fast ganz Skandinavien. Ich glaube, in Island ist es ein bisschen eingeschränkter, aber.
Und in Deutschland zum Beispiel nicht, oder?
Nee. Also es kommt immer drauf an, wie man sich verhält. Also es ist jetzt kein irgendwie krasses Verbot, glaube ich, wenn man mal kurz eine Nacht irgendwo nächtigt und vor allem, wenn man ein Kind dabei hat, dann jetzt keiner groß. Aber es ist ja immer eine Frage, wie man sich verhält. Aber es ist jetzt nicht ausdrücklich erlaubt, dass jetzt jeder sein Zelt überall aufschlagen kann, wo er das möchte.
Ah, okay.
Also was ich aus Dänemark noch sagen kann, da gab es auch an vielen Stränden oder an vielen Rastplätzen so Shelter, wo man einfach mit 2-3 Personen übernachten konnte. War so so eine kleine Holzhütte, da konnte man drin schlafen oder auch tagsüber mal sich dort ausruhen. War meistens noch mit einem kleinen Picknickplatz oder kleiner Feuerstelle verbunden, dass man sich auch was zu essen machen konnte. Und das ist dann eigentlich auch ganz, ganz praktisch, wenn man jetzt irgendwie sich platt fühlt oder sich überschätzt hat oder so, dass man da einfach mal eine Nacht einfach kostenlos verbringen kann und da auch die ganze Infrastruktur nutzen kann. Ja, aber zurück zu meiner Frage von vorhin. Wie hast du es dann auf der zweiten Reise gemacht nach Paris? Also wie hast du da die Übernachtungsplätze dir ausgesucht und wie war da auch deine Tagesplanung? Also hast du dann auch schon dich besser einschätzen können, welche Strecken du fährst oder wie war da deine Planung? Wie bist du herangegangen?
Also erstmal zu den Übernachtungen. Ich hatte ja jetzt ein bisschen Erfahrungswerte gesammelt, was es überhaupt alles gibt an Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt 2 Apps, die ich benutzt habe, um auch Hosts zu finden. Das ist vorrangig One Night Tent in Deutschland, was sehr gut funktioniert. Das ist einfach eine Plattform, wo man bei Privatmenschen sein Zelt im Garten aufschlagen kann für eine Nacht und dann wieder weiterfährt. Und in den Nachbarländern habe ich dann Warm Showers benutzt. Das ist eine Radreise-App. Ich glaube, Wanderer können die auch benutzen. Da ist es meistens ein bisschen luxuriöser. Da kriegt man oft ein Gästezimmer und, wie der Name schon sagt, eine warme Dusche. Manchmal kann man auch Klamotten waschen und wird auch oft zum Essen noch eingeladen. Also ich wusste darum eben schon und konnte auch so einigermaßen einschätzen, wie gut das funktioniert, weil man findet natürlich nicht überall dann immer einen Host, wo man, gerade wenn man irgendwo in der Pampa ist, und dann müssen die Leute auch selber da sein, ne? Also das sind ja dann auch oft selber Radreisende, die dann selber gerade eine Reise machen. Und natürlich dann auch einfach, war ich ein bisschen mutiger, was ist, wenn mal nichts da ist. Aber in Frankreich war es jetzt auch so, dass es viele preiswerte Campingplätze gibt. Das war jetzt auch in Skandinavien schwieriger, da waren die rarer gesät und auch viel, viel teurer. Also das heißt, nach Paris haben wir öfter auf dem Campingplatz übernachtet und einmal haben wir nichts gefunden. Aber wie gesagt, also da haben wir uns dann tatsächlich einmal mehr oder weniger wild neben einem anderen Camper, der da auch stand. Also so ganz, ganz allein waren wir da dann nicht, aber war einfach, glaube ich, der Mut im Hintergrund und das Wissen, dass es schon mal geklappt hat. Damit alle deine Fragen beantwortet, oder? Achso, du hattest noch zu den Etappen. Ne? Genau. Also ich könnte für mich besser einschätzen, wie viel ich schaffe am Tag. Für mich war jetzt der Faktor eben neu, dass das Kind selber fährt und der fährt, der reduziert natürlich dann auch das Fortkommtempo. Mhm. Das war jetzt so der neue Faktor. Aber wie gesagt, ich hatte einfach mehr Mut im Hintergrund, einfach zu wissen, was soll uns passieren.
Ja.
Ich würde ganz gern Philipp reinholen. Du bist ja, wie Thomas gesagt hat, schon ein erfahrener alter Hase beim Thema Familienreise. Kannst du mal kurz erzählen, was du schon, also so dein Überblick, welche Reisen du schon gemacht hast mit Kindern in unterschiedlichen Altern vielleicht?
Ja, ich mache natürlich schon immer Radreisen, auch bevor die Kinder da waren. Und deswegen war es dann die logische Konsequenz, auch mit den Kindern das Thema Radreise anzugehen. Und den Bornholm-Klassiker haben wir natürlich auch gemacht. Da waren die Kinder so, ja, auch so 5, 6, einmal rum. Bornholm ist natürlich super, weil da hast du immer die so begleitete Radwege an den Straßen und so, da weißt du einfach, bist sicher unterwegs mit den Kindern, die selber fahren wollen. Ja, und sonst, also als die Kinder kleiner waren, haben wir natürlich viel hier im Umland gemacht, ja, weil wir haben ja, also Mecklenburg ist nicht weit, da kann man halt viele Seen. Da kann man sich gute Radrouten legen, die auch abseits der Straßen sind. Ja, weil der Albtraum ist natürlich immer mit den kleinen Kindern, dass du irgendwie auf einer Bundesstraße landest, wo du keinen begleitenden Radweg hast. Ja, und da konnte man dann immer spontan einfach auch durch den Wald dann ein Stück fahren oder irgendwie, genau. Also es ist einfach ein bisschen sicherer gestalten. Ja, und dann, als die Kinder größer wurden, sind wir dann auch ein bisschen, also klar, wenn die älter werden, dann können sie weitere Strecken fahren oder auch ein bisschen anspruchsvollere Strecken. Also wir haben jetzt gar nicht so große, lange Reisen gemacht, sondern eher immer die Fahrräder mit dabei gehabt. Ja, manchmal eine Radreise, so wie jetzt in Cornwall am Stück mit Zelt oder auch, was wir gerne machen im Herbst, in die Alpen fahren und da Fahrrad und Wandern verbinden. Also Bike and Hike, also die langweiligen Passagen mit dem Fahrrad fahren. Und dann die spannenden Passagen zu Fuß, oder wenn es dann steiler wird.
Mit Rad auf dem Rücken dann?
Nee, die lässt man dann einfach stehen. Ja. Also sind ja sozusagen diese, also langweilige Waldstraßen, wollte ich damit sagen, die man dann erstmal fährt, bis man nicht weiterkommt. Dann lässt man die Fahrräder stehen und wandert auf den Gipfel und kann dann, wenn man runtergeht, abfahren. Das ist also das Wichtigste ist immer, wenn man mit Kindern unterwegs ist, finde ich, dass du möglichst vermeidest, so lange gerade ausstrecken, auch beim Wandern, ja, irgendwie so Waldautobahnen stundenlang, ja. Was man ja sozusagen im Alter schätzen lernt, aber für Kinder ist das natürlich immer eine große Spaßbremse und haben wir immer versucht zu vermeiden.
Ja, dann erzähl doch mal von Cornwall, weil das, also ich war da bisher nur mit dem Auto und an der Küste irgendwie klettern war ich mal.
Genau, ja, die Küste, da kann man auch schön wandern. Wir sind mit dem Fahrrad hin. Wie es dazu kam, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ja, war es überraschenderweise sehr, sehr hügelig. Also es gibt eigentlich kaum eine Strecke geradeaus. Es ist sehr, sehr anstrengend, sehr anspruchsvoll gewesen. Ein großer Vorteil sind die Campingplätze. Man hat, wenn man ein Zelt dabei hat, ist ja irgendwie jeder Bauer vermietet da irgendwie ein Stück Wiese. Man ist da wirklich sehr spontan in seiner Gestaltung der Tour. Ja, man hat schon so die Tour schon so halbwegs zurechtgelegt, aber man konnte dann auch, wenn man jetzt nicht mehr konnte, spontan einfach den nächsten Zeltplatz ansteuern. Und zwar eigentlich nie weiter als 5 Kilometer zum nächsten Wiese, wo man ein Zelt aufbauen konnte. Das war sehr angenehm. Was nicht ganz so gut war, ist, dass es wirklich, also es gab eigentlich keine Radinfrastruktur. Allerdings sind die Straßen nicht ganz so stark befahren und die Engländer fahren auch eher rücksichtsvoll. Deswegen war es okay. Ja. Aber damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass da kaum Fahrradtourismus stattfindet und auch wenig Radwege sind.
Bei dir die Details. Wie wart ihr unterwegs? Wie viel Erwachsene, wie viel Kinder, in welchem Alter? Ich will alle Details.
Ach so, okay, ja. Naja, also wir sind meine Frau und ich, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die sind jetzt 14 und 16. Und jetzt, also in England waren sie noch 13 und 15. Wir haben, meine Frau hat ein Reiserad, ich habe ein Reiserad. Meine Kinder haben Gravelbikes, die ich dann immer vor der Reise noch mal ein bisschen modifiziere. Also Gepäckträger ran, Schutzbleche habe ich für England dran gemacht.
Sehr gut.
Das ist dann wirklich auch schnell, ist der Spaß schnell vorbei, wenn man von unten nach nass wird. Ja, von oben kann man sich immer ganz gut schützen. Ja, und dann haben wir zwei Zelte dabei gehabt. Jeder hat seinen eigenen Schlafsack, seine Isomatte transportiert und jeder hatte dann sozusagen eine Packtasche für seine Kleidung. Ja, das ist dann immer limitiert, aber über die Jahre hat man natürlich immer, weiß man ja, dass man, egal ob drei Tage oder drei Wochen, man braucht einfach nur so einen Grundstock an Kleidung, den man auch mal wieder auswaschen kann. Ja, damit kommt man ganz gut zurecht. In England war es jetzt noch so, dass wir auch einen Kocher dabei hatten, haben wir eigentlich immer dabei. Und dann, gut, muss man halt immer dann tagsüber noch Verpflegung einkaufen. Und abends gab es dann meistens die übliche Campingkost. Nudeln, Bulgur und Tomatensauce. Ja.
Lucia, du lachst, war bei dir auch der Fall, also meistens Nudeln zum Essen, oder wollte dein Sohn was anderes? Nach drei Tagen, nein, keine Nudeln mit Tomatensauce mehr, kann ich nicht mehr sehen.
Nudeln gehen natürlich immer, also am liebsten Pfannkuchen, aber das war natürlich auf Reise nicht möglich. Also wir hatten, wenn ich selber gekocht habe auf dem Campingkocher, eigentlich nur die Wahl zwischen diesen Reistüten, ne, wo man so minimal noch Wasser, also das war für mich natürlich, das ist eine ganze Mahlzeit und ich brauche fast nichts dazugeben, bisschen Wasser, weil muss ich ja auch alles schleppen. Und bei Nudeln brauche ich mehr Wasser, um die Nudeln zu kochen. Aber meistens war es eben die Entscheidung zwischen Nudeln oder so einem Reisgericht. Ja.
Also eher minimalistisch.
Ja.
Wenn ihr unterwegs seid, also wenn das Kind selbst fährt, hat es ja was zu tun. Aber Lucia, wie beschäftigt man ein Kind, wenn es im Anhänger sitzt und du Strecke machen willst?
Also, erstmal auspowern, auf den Spielplatz gehen.
Aha.
Dann ist das Kind müde und dann schläft es nämlich auch hinten im Anhänger. Also, letztes Jahr war er ja, also bei der ersten Reise war er ja drei, da hat er sowieso Mittagsschlaf gemacht und das war meistens die Zeit, wo ich am meisten Strecke machen konnte. Und er hat aber jetzt bei der letzten Reise nach Paris eigentlich keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, aber er hat ihn jetzt für die Reise wieder eingeführt.
Ah.
Genau, also das war natürlich super hilfreich. Ansonsten haben wir einen MP3-Player mit ganz vielen Hörspielen. Und ansonsten spielen wir Spiele. Ich sehe was du nicht siehst. Und natürlich hat er ganz viel, also sein Anhänger, der ist echt eingerichtet. Da gibt's, womit er am meisten gespielt hat, war immer eine Wäscheklammer und ein Löffel. Daraus hat er sich ein Flugzeug gebastelt und damit konnte er sich stundenlang beschäftigen. Ansonsten Pfeifenputzer ist auch noch was Kleines oder Plus-Plus. Das sind so kleine Klemmbausteine. Mit denen man sich auch lange beschäftigen kann. Und dann gibt es natürlich auch jede Menge zu sehen. Ne? Es werden Steine und Stöcke gesammelt und dann werden die sortiert und aussortiert auch manchmal, weil die Mutter meint, so viel Ballast schleppe ich jetzt nicht mehr weiter. Und eigentlich kriegt man den Tag gut rum. Und dann, ja, dann gibt es viel zu sehen. Wir haben zum Beispiel einmal an einem großen Traktorfriedhof Halt gemacht.
Okay.
Ja.
Hattest du den zufällig entdeckt oder hast du den eingeplant?
Das war ein schöner Zufallsfund.
Der steht jetzt nicht auf Google Maps hier, Traktorfriedhof.
Ja, weiß man es, bei Komoot zum Beispiel, da gibt's ja so Highlights, die Leute eintragen. Kann natürlich sein, dass der dann dabei ist. Ne? Ja, vielleicht eine Frage an beide, also erst gleich mal an dich. Wie plant man so eine Tour, dass einerseits die Kinder Spaß haben und man trotzdem vorankommt, also Länge, Topografie, Tagesrhythmus. Lucia, der Traktor, der kam ja dann vielleicht einerseits gelegen, andererseits hat er vielleicht die Tour dann, also den Tag verlängert.
Ja, der war in Skandinavien, deswegen war das eh egal. Ne? Mhm. Also Skandinavien hatte halt auch noch den Vorteil, dass die Sonne nicht unterging und ich dadurch auch nicht limitiert war irgendwie. Also im Dunkeln jetzt einen Schlafplatz zu suchen, das finde ich jetzt auch nicht so richtig gut. Das war auch ein Punkt, warum ich gedacht habe, Skandinavien ist für eine erste Reise viel besser, weil ich eben dann ein bisschen freier bin, ja, in der Zeitspanne, wann ich was zu finden habe. Mhm. Ja, also nach Paris war es jetzt einfach so, ich konnte halt dann irgendwann einschätzen, wie viel Kilometer schaffen wir am Tag. Und ja, aber den Fall gab jetzt gar nicht, dass ich das Gefühl hatte, wir kommen jetzt aufgrund, weil mein Kind so langsam fährt oder so, jetzt nicht die angedachte Strecke. Dann, also der ist auch gerne wieder in Anhänger gegangen. Und dann habe ich halt immer morgens geguckt. Wir haben so 40, 50 Kilometer haben wir gemacht nach Paris am Tag. Und dann habe ich morgens immer so ein bisschen geguckt, was ist denn so, wo sind wir ungefähr in 40 Kilometer? Gibt es da in der Nähe einen Campingplatz? Oder gibt es da einen Warm Shower Host? Und genau, und dann haben wir das Ziel eigentlich auch erreicht. Also es war jetzt keine Planung von vornherein, dass ich mich jetzt zu Hause hingesetzt habe und jede Etappe geplant habe, sondern es wurde von Tag zu Tag geplant. Es hätte ja auch mal sein können, dass wir ja irgendwo einen Tag Pause machen, der jetzt vielleicht nicht geplant war oder dass wir mal krank werden oder da muss ja auch Platz sein für Spontanität. Wir haben zum Beispiel auf einem Campingplatz auch leider nur eine so eine Begegnung gehabt, aber auch eine andere Radreisefamilie mit ähnlich alten Kindern getroffen und das war, glaube ich, ein Riesenhighlight für mein Kind, dass er da nicht nur gleich alte Kinder zum Spielen hatte, sondern auch noch gleich reisende Kinder, die das eben auch kennen da. Die hatten jetzt keinen Anhänger, sondern die hatten nur es war doch auch so ein selber gebautes, waghalsiges, mega funktionables Ding. Also es war selber gebaut, da saßen zwei Kinder drin und da muss dann auch die Möglichkeit sein, dass die Kinder halt ein bisschen länger spielen und dass man dann ein bisschen später aufbricht. So.
Aha. Ja.
Aber ich meine, 40, 50 Kilometer hat jetzt auch nicht bedeutet, dass wir morgens um 8 Uhr los müssen und abends um 8 Uhr ankommen. Also da ist schon auch Zeit für Spontanitäten.
Und Philipp, ist bei dir schon so ein anderes Thema eher, wie kann man die Kinder noch motivieren zur Radreise? Also gerade so 13, 14 ist es so ein Alter, wo sie doch langsam die Lust daran auch verlieren könnten. Ist es bei euch ein Thema?
Aktuell nicht, nee. Also bei den Großen war es mal ein Thema in dem Alter. Da war es so ein bisschen, ist die Lust am Radfahren ein bisschen weg gewesen. Aber jetzt ist sie wieder voll da. Also es waren nur so ein, zwei Jahre. Weiß auch nicht, woran das jetzt genau lag. Also man muss halt immer dranbleiben, die Kinder mit den Kindern das Unternehmen und dass sie einfach so diesen Spaß an der Bewegung dann auch fürs, wenn sie größer werden, einfach mitnehmen. Ja, stelle ich gerade fest. Das ist einfach, das ist sehr wichtig. Und bei der Tourenplanung, man darf halt wirklich nicht zu lang planen. Ja, man darf sich selber niemals als Maßstab nehmen, sondern wirklich die Touren eher kürzer planen. Und was ich festgestellt habe, ganz wichtig, Pausetage auch planen. Also dass man wirklich mal ein, zwei Tage irgendwo bleibt, wo es schön ist. Ja, das war auch wichtig in Cornwall dann einfach so an der Küste, dass die Kinder dann auch mal surfen konnten oder da irgendwie im Meer sein und so. Und dass man nicht immer Druck macht, wir müssen weiter. Sehr wichtig.
Wie lang wart ihr in Cornwall unterwegs?
Da waren wir 2 Wochen unterwegs. Ich habe im Prinzip alle Gerätschaften, die man so benutzen kann, getestet und fand immer noch ganz gut. Wir hatten auch immer so ein Follow-Me dabei. Ja? Das ist so aus der Schweiz so ein Teil, was man hinten ran macht, wo man das Fahrrad einhängen kann. Also das Kind kann selber fahren und wenn es nicht mehr kann, dann hängt man es hinten ein mit Fahrrad und kann es mitziehen. Das war sehr hilfreich.
Das ist dann so quasi wie ein Tandem.
Dann wird es zum Tandem, genau. Ja. Man muss das Kind nicht mehr selber fahren, sondern wird gezogen. Genau, und was hatten wir noch? Ja, später hatten wir einen normalen Anhänger halt für Zelt. Also einfach, wir hatten dann teilweise auch mal ein Familienzelt, und einfach um die Sachen transportieren zu können.
Vorhin hast du gesagt, in Cornwall, da gab es keine Fahrradinfrastruktur. Wenn ich es von England und Wales kenne, da gibt es diese B-Roads, das sind so diese tiefen Straßen mit so Hecken. Am Rand.
Genau, die gab es da überall.
Und ich habe mich da öfter gefragt, wie das da ist mit dem Fahrrad, ob das gefährlich ist, wenn jemand mit seinem Land Rover da gleich entlang kommt.
Ja, also wie schon gesagt, die Engländer fahren sehr rücksichtsvoll, muss ich sagen, im Vergleich zu den Deutschen. Deswegen fand ich es im Endeffekt, war es jetzt nie brenzlig oder bedrohlich. Wir haben halt gewartet, Was ein bisschen schade war, ist, dass man fährt halt oft und sieht nichts. Ja? Mhm. Also in Deutschland warst du halt dann, guckst über die Felder und da guckst du halt immer in die Hecken. Das war ein bisschen langweilig.
Hast du dann nach Routen geguckt, wo die Straßen offen sind? Kann man das?
Nee, kann man nicht, ja, leider nicht. Ja, war interessant.
Wie ist es eigentlich, wenn jetzt die Kinder selber fahren? Gebt ihr ihnen auch gewisse Vorgaben oder macht ihr gewisse Grenzen oder gibt ihr ihnen viel Freiheiten, wo sie dann fahren dürfen, in welchem Tempo sie fahren dürfen? Weil bei uns war das Problem bei unserer Radreise, es war schwierig, ein gemeinschaftliches Tempo zu finden, weil wir alle vier auf einem unterschiedlichen Level waren. Meistens war es dann so, ich bin vorausgefahren, die große Tochter ist hinter mir hergefahren und die anderen zwei, meine Frau und die kleine Tochter, waren weiter zurück. Und es hat dann alle so ein bisschen, ja, war jetzt nicht so gute Stimmung, wenn man sich dann immer bei einer Pause wieder getroffen hat. Irgendwer war immer ein bisschen grummelig. Dann bei einer Tour, also bei einer Etappe haben wir dann so gemacht, oder wo es möglich war, dass die zwei Mädels vor uns gefahren sind, dass wir sie einfach immer im Blick hatten, sie sich unterhalten konnten. Das haben wir zusammen das Singen angefangen und so, dass die einfach auch mehr Spaß hatten an der Tour. Aber man hat schon gemerkt, kaum jetzt wieder ein bisschen hügeliger oder so, dann reißt unsere Gruppe auseinander, weil einfach schwierig ist, da so ein gemeinschaftliches Tempo zu finden. Ich weiß nicht, wie habt ihr das empfunden, so wenn die Kinder selber gefahren sind? Wie konnte man die mit einbeziehen oder hat man sie einfach selber fahren lassen, wie sie wollen? Oder wie habt ihr das gemanagt?
Ja, muss ich überlegen. Also ich weiß, dass es natürlich öfter auch diese Krisen gab. Die ist ja auch, wenn man älter wird, gibt, ja, also lange Gegenwindpassagen und so, da gibt's schon mal gab's schlechte Laune. Oder gibt es immer noch schlechte Laune? Mhm. Aber als die Kinder kleiner waren, ja, man muss halt immer mit ihnen kommunizieren die ganze Zeit und sie eigentlich doch auch immer noch ein bisschen ablenken. Ja, auch diese Spiele, irgendwie, ich sehe was du nicht siehst und so ein bisschen einfach immer für gute Stimmung sorgen. Aber so vom Tempo eigentlich immer ganz gut harmoniert.
Philipp, ich hab noch eine Frage an dich oder vielleicht auch an Lucia. Ich habe es ja nie geschafft, irgendwie mit meinen Kindern auf Radreise zu gehen. Einmal habe ich es geplant mit meinem Sohn, Fahrrad war besorgt und alles. Und dann, und das war während der Corona-Zeit, und dann bin ich genau vor am Abfahrttag krank geworden. Oh. Und der fährt, zu dem Zeitpunkt fuhr der nicht so viel Fahrrad. Und ich hatte doch manchmal Angst, wenn er so unterwegs war oder so meine Bedenken, wenn er auf dem Rad unterwegs war. Wie geht ihr damit um? Gibt's das oder habt ihr Angst um die Sicherheit der Kinder? Vielleicht Philipp, du zuerst gleich, weil die sind ja schon älter.
Also es ist natürlich so, dass man hat natürlich immer Angst, ja klar. Aber ich weiß nicht, also es war immer so, dass mir es schon wichtig war, einfach, dass die Kinder auch mal ein Wagnis eingehen und einfach so, dass die Entwicklung ist sehr wichtig für ihre Entwicklung. Ja. Mhm. Und muss natürlich dazu sagen, dass wir haben natürlich sehr früh angefangen mit Radfahren und auch im Straßenverkehr und irgendwann hatte ich dann auch, man hat also einfach Vertrauen aufgebaut, ja. Also ich wusste, okay, sie können sich relativ sicher im Straßenverkehr bewegen. Sind auch schon immer mit dem Rad zur Schule gefahren und der Große, der war letzten Sommer, als er 15 war, hat er mit seinem Freund, haben sie die erste eigene Tour gemacht zur Ostsee. Das war natürlich auch, da hatte ich schon auch Bedenken, ja, aber sie haben es gut gemacht und wir haben so dann 3-4 Etappen bis zur Ostsee hoch in Jugendherbergen übernachtet. Und der Jüngere, 13, der macht auch jetzt schon eigene Graveltouren im Berliner Umland und so, der routet sich da auch selber. Also wenn man dem sozusagen das Vertrauen gibt, dann können die schon ganz schön viel auch alleine auf die Beine stellen. Man muss halt die Angst so ein bisschen überwinden, ja. Vertrauen haben.
Ja, und Lucia, wenn dann das Kind vom Wagen aufs Rad umsteigt, wie ist das dann?
Ja, da bin ich ganz bei Philipp. Also Vertrauen ins Kind haben, das ist ein wichtiges Credo beim Großziehen der Kinder. Also wir hatten... Der Weg nach Paris, der war einigermaßen geschützt. Da ist fast alles Radweg und fast alles auch ohne Autostraße daneben her. Das Einzige war immer der Kanal, wo ich dachte, oh je, wenn der jetzt einmal den Lenker verreißt, dann, also ich war immer so halb auf dem Sprung, dass ich direkt hinterher springe und das Kind wieder rausziehe. Aber also ist natürlich nicht passiert. Dann sind wir manchmal durch so kleine Dörfchen gefahren, wo dann der Gehsteig tatsächlich so eng wurde, dass das Kind da auch gar nicht mehr drauf fahren konnte. Und dann war da einfach gar nicht die Wahl, sondern dann musste er auf der Straße fahren und ich dann natürlich wie die Glucke so schräg hinter ihm, dass wenn ein Auto kommt, dass es zuerst mich erwischt. Und dann natürlich Paris, ne?
Okay.
Das ist eine schwierige Stadt, wenn man versucht, gerade dem Kind irgendwie Verkehrserziehung angedeihen zu lassen und eigentlich gerade lernt, dass rot bedeutet, stehen zu bleiben und halt alle anderen. Nee, aber ja, letzten Endes Vertrauen und auch darauf vertrauen, dass das Kind das schon auch filtern kann, was andere Leute machen, welche Regeln für andere Leute gelten, welche Regeln für uns gelten, aus welchem Grund die für uns gelten, wo er jetzt gerade steht, dass er jetzt halt erstmal noch ein Kind ist, was gerade Fahrradfahren gelernt hat. Und ja, letzten Endes vertrauen und zuschauen und gucken.
Ja, aber das ist auch so meine Erfahrung, wie wichtig die Infrastruktur da einfach dafür ist. Also wenn ich jetzt das mit Bornholm, wir sind da sieben Tage rumgefahren um die Insel, überall waren Radwege, alles war gut, du hast dir überhaupt keine Sorgen machen müssen. Und dann wollte ich bin mit den Kindern nur zum Schwimmbad gefahren, 3 Kilometer. Und dann ging es schon los. Ja, da musst du jetzt am Gehsteig. Ja, hier ist jetzt kein Radweg. Da, ja, Gehsteig fahren. Ja, jetzt musst du wieder runter auf die Straße. Ja, da geht jetzt der Gehsteig nicht weiter. Ja, dorthin. Und das hat mich viel mehr fertig gemacht als zuvor diese Radreise. Also einfach, weil die Infrastruktur hier die Radfahrenden und vor allem radfahrende Kinder meistens vergisst. Und das ist einfach schade, weil da könnte man viel mehr erreichen.
Ja, das stimmt allerdings. Also auch Thema Geschwindigkeit und so, ja. Das ja. So Rücksichtnahme über den Dänemarkt, dann ist ja einfach auch, selbst wenn du da mal auf der Landstraße ohne Radweg bist, dann ja, weißt du, dass da wird einfach nicht so schnell gefahren und rücksichtsvoll. Das ist natürlich hier in Brandenburg, das ist echt immer gruselig, was da teilweise passiert.
Ja.
Ja, dann machen wir mal weiter so mit dem Punkt Logistik. Da haben wir uns überlegt, was man da beachten muss. Hast du da einen Punkt zu, den du uns näher bringen kannst, Philipp?
Die Logistik, das, was man beachten muss, was meinen großen Sohn geprägt hat, wo ich ihn gestern gefragt habe, was war so das Prägendste für dich, war einfach kam sofort Regionalbahn. Ja, weil es leider wirklich so war, dass wir natürlich immer mit dem viel mit dem Regio in den ersten Zeiten unterwegs waren und rausgefahren sind. Und dann ist mit der 2020/21, als dann so der Boom kam, alle wollten rausfahren, gab es ein paar Erlebnisse mit der Regionalbahn, wo dann meine Kinder gesagt haben, wir kommen nicht mehr mit. Ja, weil es einfach zu chaotisch war und man als Familie auch nicht gut abgeholt wurde, ja. Also teilweise ich mit einem Sohn draußen, also einfach rausgeschmissen wurde und meine Frau mit dem anderen Sohn drin war und so. Und es sind ja so Erlebnisse, wenn die Kinder so 10, 11, 12 sind, da haben wir natürlich panische Angst und ja.
Also war das zu voll in der Bahn oder was
war? Ja, es war zu voll, genau. Ja. Und dann ist man nicht mitgekommen und wurde auch wieder sozusagen aus der Bahn, musste raus. Oder es war auch mal, da waren wir, da waren die Kinder noch kleiner, da waren wir auch mit dem Anhänger noch unterwegs. Und dann wollten wir sonntags zurück irgendwie aus dem Umland und standen auf dem Bahnhof und sind halt nicht zurückgekommen, ne? Weil wir wurden nicht mitgenommen. So, und das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Da muss man dann einfach alternativ behandeln, also versuchen antizyklisch, also montags erst zurückzufahren, ist dann immer schwierig mit dem Job zu vereinbaren teilweise. Oder auch in die verlängerten Wochenenden, ja, da muss man halt, kann man nicht einfach dann sozusagen Pfingsten, kann man nicht Freitag losfahren und Montag zurück, sondern muss halt anders planen oder Ostern.
Aber das ist schon ein guter Punkt, weil wir wollten auch fragen, wie sich so ein Familienurlaub zum Beispiel mit Schulferien, Jobs oder Selbstständigkeit vereinbaren lässt. Vielleicht, du hast gerade gesagt, wenn man dann zum Beispiel am Montag zurückfährt, da muss man dann Urlaub nehmen. Oder wenn du
selbstständig bist,
musst du das vorher zumindest planen, ja.
Die Kinder müssen theoretisch in die Schule.
Ja. Ach Mist, ja.
Ja, das ist noch was.
Ja, deswegen ist es halt, das Schulsystem ist auch so ein bisschen zu, also da gibt es eigentlich auch noch Luft nach oben, dass man es ein bisschen flexibler gestaltet, ja. Auch die Ferien und so, das ist halt einfach immer, wenn man da ein bisschen, also so eine Übergangs-, also so ein bisschen flexibler einfach gestalten würde, könnte man viel entzerren und ein paar Probleme dadurch auch lösen.
Lucia, mit Schule das Problem hast du noch nicht, oder?
Nee, in der Hinsicht sind wir noch relativ flexibel. Aber ich könnte noch was beitragen zu unseren logistischen.
Ja, gern.
Also wir starten ja mal an der Haustüre und haben dann immer das Rückfahrproblem oder das Rückführproblem. Mhm. Und letztes Jahr sind wir von Skandinavien zurück und ich habe bis zum Schluss nicht gewusst, wie ich zurückkomme. Ich habe so gehofft, dass ich unterwegs ein paar Radler treffe und dann mich da so ein bisschen austauschen kann, weil es war auch relativ schwierig rauszufinden. Wir mussten ja durch mehrere Länder und überall sind die Regularien anders. In dem einen Land darfst du mit dem Fahrrad nicht in die Bahn, mit dem nächsten darfst du dann keinen Anhänger mitnehmen, da darfst du dann nur Busse nehmen mit dem Fahrrad und wie auch immer. Und ich wollte eigentlich nicht fliegen, weil ich auch so ein bisschen Respekt davor hatte, halt mit dem ganzen Gerümpel und dann Fahrrad. Ich hatte kein Werkzeug, um das jetzt komplett auseinanderzunehmen dabei. Und dann, was ist mit dem Anhänger und so. Letzten Endes war es die allerbeste. Also vom Nordkap selber kann man nicht fliegen. Wir sind dann einen Tag noch mit dem Schiff gefahren, mit den Hurtigrouten und dann bis Tromsø. Und von Tromsø sind wir zurückgeflogen. Und es war so problemlos, ich habe nicht mal Zuschlag zahlen müssen, weil das Fahrrad mir komplett als Gepäck angerechnet wurde. Also ich hatte als Gepäck mein Fahrrad dabei, mein Sohn hatte als Gepäck alles andere dabei und der Anhänger, der ging als Kinderwagen durch. Hm. Und Kinderwagen ist bei kleinen Kindern noch kostenlos. Das heißt, also es war die problemloseste Rückreise und ich habe mir einen riesen Gedanken gemacht. Ganz anders von Paris. Da dachte ich, Mensch, wie praktisch, es gibt den Flixbus, da buchst du ein Fahrradticket dazu, brauchst du nicht mal umsteigen, weil ich hatte nämlich auch Respekt davor. Also auf deutschen Bahnhöfen umsteigen müssen mit Anhänger, dann funktioniert der Aufzug nicht. Ich passe ja gar nicht ran mit dem ganzen Gespann, dann muss ich einen Teil unten, dann muss ich abkoppeln, wohin mit dem Kind, was ist, wenn der schläft und so weiter. Also davor hatte ich echt Respekt. Und wenn dann eben der Aufzug nicht funktioniert, dann bin ich aufgeschmissen. Weil das Zeug ist schwer und ich kann nicht jedes Mal alles abpacken und das Fahrrad hochtragen und dann, naja, genau. Und dann dachte ich, Mensch, Flixbus. Hatte auch positive Erfahrungsberichte von anderen Leuten und dann war eben mein Plan, ich bin rechtzeitig genug da, dass ich alles gut verpacken kann, sodass die gar nicht sehen, wie viel das eigentlich ist. Ne? Bei den Anhängern, den kann man halt auch klein machen und dann so. Leider stand der Bus halt, das ist halt eine Endhaltestelle und ein riesen Bahnhof. Und der Bus stand schon da und die sehen mich da anrollen und die hatten sofort dieses Nein im Kopf. Die kommt hier mit dem ganzen Gerümpel, kommt die hier nicht mit. Und ich fing dann eben ganz normal an zu erklären, ja, kein Problem, ich kann das alles noch zusammenpacken. Und mein Kind hatte geschlafen und der wachte dann auf in diese Diskussion, die haben zwar Französisch oder Englisch mit mir gesprochen, nichtsdestotrotz kriegt man ja die Stimmung mit. Mhm. Er hat sofort verstanden, hier gibt es ein Problem, die wollen uns nicht in den Bus lassen. Und unausgeschlafen fing er dann eben an zu brüllen und zu schreien. Und dann hatte ich ein weiteres Problem an der Backe. Einerseits irgendwie die Leute da erstmal zu besänftigen und auch zu erklären, dass es eigentlich, ich hatte das auch sogar vorher abgesprochen mit Flixbus, ob das ein Problem sei mit dem Anhänger und nee, sei kein Problem und so weiter und so fort. Ja, letzten Endes, es war eine Stunde Stress. Diese Diskussion mit den beiden Busfahrern, dann eben mein panisches Kind. Und nebenher musste ich dann eben noch die Sachen verpacken, wo dann eben nicht ganz klar war, nehmen die uns jetzt mit oder nicht. Die haben eigentlich bis zum Schluss, haben sie eigentlich gesagt, sie nehmen uns nicht mit. Und dann kam aber jemand von Flixbus noch daher, der dann, das habe ich dann nicht mehr mitgekriegt, der hat dann, glaube ich, nachgucken können, ob das wirklich bei meinem Ticket hinterlegt ist. Die hatten letzten Endes einfach nur Panik, weil sie eben nicht gesehen haben, wie klein ich die Sachen zusammen machen kann. Und weil sie Panik hatten, dass bei nachfolgenden Haltestellen noch mehr Gepäck dazukommt und haben halt gemeint, das passt nicht rein. Aber letzten Endes hat alles mega gut reingepasst. Und ich bin dann noch bei jeder Haltestelle ausgestiegen und habe noch geguckt, ob mein Anhänger jetzt wirklich Probleme macht und dafür verantwortlich ist, dass irgendwas nicht reinpasst. Aber genau, also ja. Eigentlich ist, glaube ich, Flixbus eine gute Möglichkeit für Radreisen, weil man eben ein Fahrradticket buchen kann und weil es viele Strecken gibt, wo man dann nicht umsteigen muss. Genau, aber ja.
Der Anhänger ist auch immer eine Gefahr, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, selbst im Regio, oder? Dass die den Anhänger dann als Lastenanhänger deklarieren und dann muss man aussteigen. Selbst wenn ein Kind drin ist. Also ja. Ist schon passiert.
Ja. Und du hast dann da die Räder weg und also so quasi, wie man das so kennt, halt zusammengeklappt, dass man ihn wegpacken kann. Aber dann muss der ist ja wahrscheinlich radreisemäßig gefüllt mit Inhalten, Gepäck und so, ne, dass man dann raus tun muss, oder, Lucia?
Genau, ja, aber ich habe zwei, na, wie nennt man die denn da, diese Radreisetaschen und dann habe ich oben drüber noch so eine Duffelbag Und die ist vom Inhalt her immer ziemlich variabel. Also die ist, da kommen meistens die Essenssachen rein. Und die Essenssachen, die brauche ich ja dann nicht mehr auf der Rückreise. Und da kann ich alles, was im Anhänger ist, in diese Duffelbag machen.
Ah, okay.
Das Thema Infrastruktur oder Hinfahren hat uns auch beschäftigt auf der Fähre nach Bornholm. Weil bei uns war es so, die Kinder hatten ihre Räder dabei. Wir Erwachsenen haben uns die Lastenräder erst auf Bornholm dann gemietet. Jetzt durften wir offiziell in der Fähre als Erwachsene nicht mit unseren Kindern mitgehen, weil die mussten unten rein ihre Fahrräder abstellen. Aber wir Erwachsene mussten über den normalen Fußgängerzugang eigentlich gehen mit unserem Gepäck, weil als Fußgänger darf man nicht zu den Fahrradabstellplätzen. In Deutschland war das noch kein Problem. Da haben die gesagt, wir lassen kein Kind allein auf die Fähre in dem Alter. Also ihr geht da schön mit. Auf der dänischen Seite war das dann ein Problem, das uns auch zu sehr vielen Diskussionen geführt hat, weil die Dame am Fahrradeingang war der Meinung, nein, sie macht das hier richtig und wir müssen über den Fußgängereingang gehen. Und sie haben uns am Schluss dann schon noch mitgehen lassen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass halt viele die Problematik mit Kindern nicht erkennen, was da halt einfach auch wieder die Kinder dann auch beschäftigen kann. Man kann keine 8-Jährige oder 7-Jährige allein mit einem Fahrrad auf eine Fähre schicken. Es geht einfach nicht. Die wissen ja gar nicht, was sie tun sollen. Und ich glaube, da ist entweder beim Bus oder auch bei der Bahn, es liegt daran, dass da, glaube ich, noch ziemlich viel Aufklärungsbedarf auch besteht, um das mit Familien besser managen zu können, einfach auf die Bedürfnisse der Kinder besser zu sehen, weil da fehlt es in meinen Augen auch an sehr vielen Punkten. Und was mir auch aufgefallen ist, Lucia, was ich dich auch nochmal fragen wollte oder auch Philipp, unsere Kinder haben total viel gegessen während der Reise. Also wirklich, wir haben uns immer gefragt, was nehmen wir alles an Essen mit und wo verpflegen wir uns unterwegs nochmal? Eispause musste immer sein, egal wo. Also ging es euch auch so und wie taktet man das einfach noch ein, dass die Kinder einfach unheimlich viel essen während so einer Tour? Habt ihr da auch irgendwie so Erfahrungen machen können?
Wichtig ist natürlich immer das Frühstück, ja, dass man also jetzt nicht Toastbrot frühstückt, sondern da gibt es natürlich immer Müsli, ja, was ja auch lange vorhält. Und dann tagsüber meistens, also klar, Riegel sind dabei, Nüsse sind ganz wichtig, so Studentenfutter und idealerweise beim Wandern, dann auch oft beim Radfahren, dass wir einfach ein Brot dabei haben und ein bisschen Belag, was jetzt nicht gekühlt werden muss. Und dann Brotzeitpausen, damit kommt man immer ganz gut über den Tag.
Also mein Sohn isst jetzt gar nicht so viel, aber er isst am laufenden Band. Oder also er braucht ständig das Angebot, das, was da ist. Und leere Tupperdosen sind super, weil man kann ja überall irgendwie, war jetzt bei uns jedes Mal irgendwie der Fall, dass man ja in Skandinavien halt überall Beeren, ne? Also das war auch eine große Beschäftigung für ihn und das hat er geliebt, dadurch diese Blaubeersträucher und Blaubeeren zu sammeln und dann hatte er sich seine Dose gefüllt und die hat er dann genüsslich dann im Anhänger verspeist. Das hat dann wieder für ein paar Stunden gereicht. Auf der Reise nach Paris auch. Also da gab es Mirabellen und Pflaumen und es war noch wirklich, das haben wir nicht mal klauen müssen, sondern gerade Mirabellen, die standen halt einfach überall rum. Und was bei uns auch gut funktioniert hat, waren Erdnüsse, weil da also verpackte also noch nicht, ne, mit Schale noch. Weil dann muss man sogar noch ein bisschen arbeiten, bis man endlich ans Futter kommt. Und ist das auch so ein bisschen zeitschindender Faktor.
Okay, das heißt, du kannst auch sparen bei der Verpflegung, ne? Wir haben uns nämlich noch eine Frage aufgeschrieben, beziehungsweise die hatte ich. Ist so eine Familienradreise eigentlich eher günstiger oder teurer als ein klassischer Familienurlaub?
Also die Radreise an sich ist definitiv günstiger, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist. Ja, das ist so der entscheidende Faktor. Wenn man jetzt immer eine Ferienwohnung oder ein Hotel bucht, dann ist man mit einer vierköpfigen Familie, ist es schon sehr teuer. Ja? Also jetzt in England hat so ein Zeltplatz im Schnitt 30 Pfund für uns gekostet, zu viert, im Vergleich zu einer Ferienwohnung, die dann eher oder ein Zimmer 120 aufwärts gekostet hätte. Da ist man wesentlich günstiger unterwegs. Das Einzige, was man, wo es dann teurer wird, ist natürlich, man braucht die Ausrüstung, ja, die man da dann über Jahre nutzt, aber die Ausrüstung kostet schon auch Geld. Also zwei Zelte, jeder braucht eine Isomatte, jeder braucht einen Schlafsack. Kann man auch natürlich günstiger werben, wenn man jetzt auf einer Radreise ist. Irgendwann muss man halt ein bisschen aufs Gewicht gucken und dann wird es doch ein bisschen teurer von der Ausrüstung.
Ja. Ist ja aber auch bei Schlafsäcken oder Isomatten, dass man dann diese kompakten Sachen kriegt, die dann wieder teurer sind, weil ich kann mich noch erinnern, Kinderschlafsäcke früher in meiner Jugend waren ja solche riesen Dinger, die nehmen ja dann schon eine ganze Radtasche ein und das ist ja dann auch wieder ein Logistikproblem.
Genau. Ja, also ich sag mal, Schlafsäcke geht immer noch, die kriegt man schon relativ günstig. Aber wo es teuer wird, werden dann die Zelte. Also wenn du dann ein gutes Zelt, ein leichtes Zelt haben möchtest, da muss man dann schon ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber wenn man es ein paar Jahre nutzt, dann ist man trotzdem immer noch wesentlich günstiger unterwegs, als wenn man immer irgendwelche Pauschalreisen unternimmt oder Ferienwohnung mietet. Ja.
Das muss man, das sollte man dann tatsächlich mal gegenrechnen, ausprobieren, was man eigentlich für eine normale, sagen wir mal, Pauschalreise oder so ausgibt und dann sagen, okay, ja, da spare ich so viel, das kann ich jetzt in Ausrüstung stecken, die ich länger gebrauchen kann.
Aber im Endeffekt geht es ja auch nicht, geht es gar nicht um den Preisvergleich, sondern bei uns geht es ja eher ums Erlebnis. Ja? Hm. Also diese Spontanität und man ist immer woanders, sieht viel. Und gestern meinte auch einer meiner Söhne, dass er konnte sich gar nicht vorstellen, irgendwie nach Spanien zu fahren und da 2 Wochen am Strand zu verbringen. Ja, das ist so unvorstellbar.
Für uns waren es auch noch die Begegnungen. Ja, also man kommt ja zwangsläufig auch, wenn man auf dem Campingplatz ist mit den anderen Leuten, man ist ja immer irgendwie derjenige, der auffällt, wenn man da irgendwie mit Kind anrollt und mit Fahrrad und man zwischen den riesen Campern da steht und oder ja, auch wenn man bei den Hosts ist, ne, dann kommt man ja auch ins Gespräch. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, der sich von einem Pauschalurlaub für uns unterscheidet. Und ja, vom Finanziellen her würde ich sagen, kann man gestalten, wie man möchte. Und es ist auch ein bisschen regional abhängig, weil Campingplätze in Skandinavien hätten uns so 40 Euro gekostet. Und das finde ich schon ganz ein Batzen Geld. Also wenn ich das, wir waren 3 Monate unterwegs, wenn ich das jeden Tag gemacht hätte, dann wäre es eine ziemlich teure Reise geworden. Und jetzt nach Paris rüber waren die Campingplätze eher bei 12 Euro. Das. Ja, und dann kann man sich ja entscheiden, auch wie man eben kocht, so wie wir, ne, auf dem Campingkocher. Oder ob man halt, es gibt ja auch Radreisende, die sparen dann noch mehr am Gepäck. Die haben dann kein Zelt dabei, die brauchen dann jedes Mal eine Übernachtung und die haben auch keinen Kocher dabei, die müssen dann jedes Mal irgendwie essen gehen. Dann wird es ja auch wieder teurer. Aber das sind dann einfach unterschiedliche Ziele oder unterschiedliche Intentionen, warum man die Radreise macht. Bei denen geht es dann vielleicht einfach um Strecke, Strecke, Strecke und Auspowern und Kilometer machen. Und bei uns geht es ums Erleben, Spontanität, Begegnungen.
Ja, das erste hört sich eher nach Erwachsenen, die eine Herausforderung haben an, oder?
Ja, ja.
Du meinst jetzt mit wenig Gepäck viel Strecke machen.
Ja, sowas, ja.
Philipp, ich hätte an dich jetzt noch eine andere Frage. Nimmst du eigentlich von den Radreisen auch Ideen für Produktentwicklungen mit? Also es gibt ja die Geschichte von Hartmut Ortlieb, der von seiner Radreise dann die Idee hatte, wasserdichte Fahrradtaschen zu machen und dann ein Unternehmen gegründet hat. Ist es für dich auch so ein Ansporn, immer so irgendwie so eine praktische Idee mitzubringen? Oh, das könnte man jetzt mal entwickeln. Gibt's so Anstöße?
Ja, ja, na klar, definitiv. Also denn man denkt ja immer mit, wenn man auf dem Rad sitzt und bei Radreisen kommt es natürlich dann auch zu Produktideen. Also unser Spritzler zu hinten, der lange, der kam natürlich auch vom, als die Kinder klein waren, mit Anhänger unterwegs und dann im Wald und so immer der Sand im Gesicht, so diese praktischen Probleme, die da auftreten.
Das ist eine Verlängerung für Schutzblech, oder?
Genau, ja, da gibt es eine extra lange, die ist für hinten, die ist dann extra für wenn man mit dem Anhänger unterwegs ist. Mhm. Weil es war natürlich dann im Sommer, wenn es heiß, da konnte man den Anhänger nicht wirklich zumachen, weil dann war da irgendwie 50 Grad in dem Anhänger, musste man offen lassen. Dann hat aber das Kind die ganze Zeit immer den Sand im Auge gehabt und musste mit Sonnenbrille da drin sitzen. Und ja, genau, so kommen die Ideen.
Ah ja, wie ist das? Philipp, du hast gestern mit deinem, zumindest mit einem Kind gesprochen anscheinend. Und Lucia, du sprichst ja mit deinem Kind auch darüber. Was nehmen die so mit? Woran erinnern die sich von den Reisen?
Also bei mir sind es auf jeden Fall immer die Extremsituationen sozusagen. Ne? Also die längste Strecke, die sie mal geschafft haben. Weiß nicht, so das erste Mal 50 Kilometer, der steilste Anstieg, irgendwie 30%, oder wie gesagt, endlose Windkantenstrecken. Ja, sowas, das bleibt hängen.
Und wenn jetzt so eine anstrengende Passage zum Beispiel, wird die dann im Nachhinein positiv wahrgenommen? Oder
ja,
was macht man daraus?
Ja. Also gerade dieses erste Mal 50 Kilometer am Stück zu fahren, was da damals auf Bornholm war, das weiß ich noch, da war ich total stolz, oder so einen steilen Anstieg geschafft zu haben.
Lucia, gibt es bei dir solche Geschichten?
Ja, so ambitioniert ist mein Sohn noch nicht, dem ist egal, wie viel Kilometer er macht. Es sind ja die Erinnerungen an die Begegnung, also von der Paris-Reise, da erzählt er öfter von den beiden Mädels, die wir da eben auch getroffen haben. Das hat ihn beeindruckt und die will er auch mal wieder treffen. Und von Schweden erzählt er oft und natürlich auch von Paris, dass er, ja, also die Stadt selber hat ihn total beeindruckt. Und dass wir dann da auf dem Eiffelturm, das war auch immer so ein bisschen der Ansporn, wir fahren jetzt nach Paris und dann steigen wir auf den Eiffelturm. Das war eigentlich das Ende unserer Tour da oben auf dem Eiffelturm. Mhm. Genau, und da hat er dann auch jetzt so kleine Eiffeltürmchen mit nach Hause gebracht und mit denen spielt er auch immer. Genau, also hier war es auch das Endziel. Aber auch beim Nordkap war es auch immer, da sagte immer, Mama, ich will mal wieder nach Nordkap. Und dann sage ich immer, ja, machen wir mal wieder, aber nicht mit dem Fahrrad. aber da von der Reise scheinen ihm auch manchmal so, ja, Übernachtungsplätze in Erinnerung zu sein. Weil manchmal sagt er, Mama, weißt du noch in Schweden, da wo wir waren, an dem See? Und dann denke ich immer, ja, wir waren in jedem zweiten Tag an dem See. Es ist dann oftmals schwer rauszufinden, aber er hat da irgendwelche Bilder im Kopf, wo er sich dann eben schon an was erinnert, wo dann, obwohl da eben jetzt kein großes Highlight war mit Kindern oder sonst, einfach das eine schöne Stelle war und wir da ganz ruhig vielleicht auch zu zweit einfach nur die Nacht verbracht haben und ja, ich glaube, die Landschaft oder auch, ja, die Rentiere natürlich auch, die da überall auf der Straße stehen, wie so neugierige Rehe und gucken, was fährt denn da lang? Und
das klingt, also für mich klingt das fast ein bisschen wie eine vertane Möglichkeit, die ich hatte. Aber ich habe schon mit meinem Sohn zum Beispiel habe ich besprochen, dass wir tatsächlich mal doch auch jetzt, wo er schon erwachsen ist, mal zusammen losfahren. Ich glaube, das geht sicher auch.
Muss bloß aufpassen, dass es sich nicht abhängt, Hans, am ersten Berg, wenn er durchtrainiert ist.
Ich habe ja ein E-Bike mittlerweile.
Ja, so, okay.
Ja, je nachdem, weiß ich nicht. Haben wir noch nicht genau geplant, wie wir das machen. Aber ich halte ihn für rücksichtsvoll genug.
Aber so ein Gespann haben wir auch nach Paris getroffen. Das war auch ein Sohn mit Vater und der Vater ist mit E-Bike gefahren und der Sohn eben nicht. Mhm. Und so hatten die dann die gleiche Geschwindigkeit. Und ja, der war so in seinen, weiß ich nicht, frühen 20ern oder.
Ja.
Da wird es dann sportlich. Ja, das ist bei mir jetzt auch schon das Ziel, dass man da bergauf nicht mehr mitfahren kann. Man dreht sich das Blatt.
Wir kommen langsam zum Schluss und weil sich das ja für mich schon gut anhört, auf jeden Fall was man, wenn man selbst am Radfahren interessiert ist, mit den Kindern machen sollte. Was habt ihr zwei als Tipps für Eltern, die sich zum ersten Mal für eine Radreise interessieren? Lucia, hast du ein oder zwei Tipps, die du weitergeben kannst?
Also, der häufigste Kommentar, den ich vor allem zu der langen Reise bekomme, ist aber ganz schön mutig, so eine Reise zu machen. Und wenn ich dann immer so in mich reinhorche, dann denke ich mal, an welcher Stelle war ich denn mutig? Also, ich fand das jetzt, die Reise an sich, das war einfach nur ein Schritt nach dem nächsten, der einfach erforderlich ist. Also die mutigste Stelle ist tatsächlich gewesen, die Entscheidung zu treffen, überhaupt loszufahren. Und nachdem, ne, das war ein Prozess, das habe ich nicht über Nacht gemacht, sondern ich habe überlegt, ist das realistisch, was brauche ich dafür? Und dann eben auch, ja, bei dieser Reise wussten wir auch nicht, wie weit wir kommen. Und es gab ja auch die Möglichkeit im Hintergrund, das einfach abzubrechen. Aber das war eigentlich der allermutigste Schritt, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn das erstmal gemacht ist, ist alles andere einfach nur eine logische Aneinanderreihung von den Dingen, die getan werden müssen. Ne? Also dann muss ich mich um eine Ausrüstung kümmern und dann steige ich aufs Fahrrad und dann fahren wir los und alles andere zeigt sich am Tag. Aha, Kind hat Hunger, also muss ich jetzt was zu essen besorgen. Aha, es wird bald dunkel, also muss ich jetzt einen Schlafplatz finden. Aha, wir wollen schlafen, also baue ich das Zelt auf. Also auf der Reise selber war nirgendwo mehr Mut erforderlich. Also es gab natürlich immer auch mal Situationen, wo einfach die Kraft nicht mehr da war und wo ich am liebsten abgebrochen hätte. Und es war natürlich dann genau diese Situation, wo ich gar nicht abbrechen konnte, weil da stand ich dann irgendwo im Wald und es hat von oben runtergeschifft. Und ich meine, wie will ich denn da abbrechen? Ich kann mich ja nicht einfach an den Straßenrand hocken und sagen, so, fertig, weil da wird's ja nicht besser. In dem Moment muss ich durchziehen. Und das hat aber in dem Moment ja auch gar nichts mehr mit Mut zu tun, sondern das ist einfach die Notwendigkeit. Und wenn ich dann wieder wo bin, wo ich die Reise abbrechen könnte, dann ist ja wieder alles super und dann habe ich wieder Kraft und dann sage ich, nee, weiter geht's. Also das ist so ein bisschen das Resümee, was ich daraus gezogen habe. Und jetzt nochmal zum praktischen Teil, was für uns jetzt obligatorisch war, was ich nicht missen möchte, natürlich neben der Ausrüstung, Zelt und warmem Schlafsack, Isomatte. Ich brauchte auf jeden Fall so ein Solarladegerät, damit ich ein immer funktionierendes Handy und damit ein Navigationssystem habe und damit eben auch die Möglichkeit, diese Apps zu nutzen, wo ich eventuell Schlafplätze bekomme. Also das war für mich obligatorisch. Dann auch, wenn wir nicht die ganze Zeit auf dem Fahrradweg fahren konnten, dann so ein Abstandhalter, weil wir sind eben schon manchmal jetzt nach Skandinavien auch auf einer Landstraße gefahren und 90% der Autofahrer sind wirklich rücksichtsvoll oder auch 95. Aber dann gibt's halt die ein, zwei Autos, die es halt nicht sind und die den Abstandhalter auch manchmal gestreift haben. Und ich würde sagen, für ein Kind, was hinten im Anhänger sitzt, auch ein MP3-Player. Das würde ich sagen, sind so unsere wichtigsten Must-Haves gewesen.
Und bei dir, Philipp?
Naja, die wichtigsten, genau, hatte ich ja schon mal erwähnt vorhin. Also Erste-Hilfe-Set und Werkzeug, dass man immer das Nötigste oder fast alles reparieren kann. Ja, weil es schon öfter jetzt, also über die Jahre ist schon so einiges passiert, also Kettenriss oder man musste doch mal ein Tretlager wechseln und so. Genau, das habe ich immer alles dabei. Und sonst, weiß nicht, für mich war immer wichtig, dass die Kinder relativ gute Fahrräder haben, damit sie auch einfach Spaß beim Radfahren haben. So, das fand ich wichtig. Alles andere, wie gesagt, Ausrüstung kann man erstmal mit günstiger Ausrüstung starten und dann sehen, ob man da weiter in die Richtung geht.
Darf ich auch noch kurz?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Danke. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, dass auch die, genau, also das ist auf jeden Fall die Bindung zu den Kindern, glaube ich, stärkt, ja, weil es ist sehr intensiv als Familie so unterwegs zu sein. Weil man halt den ganzen Tag miteinander verbringt und Sachen zusammen macht und nicht irgendwo, weiß nicht, wenn man jetzt am Strand ist und die Kinder irgendwo abgibt zur Beschäftigung oder die ihr Ding machen, ja, sondern man ist natürlich sehr intensiv miteinander unterwegs.
Und ich finde, es ist auch ein Schritt, dass die Kinder mal ein bisschen aus ihrer Komfortzone, aus dem Täglichen rauskommen, wo sie immer alles zur Verfügung haben. Sie haben immer zu trinken, sie haben immer zu essen etc. Und wenn du unterwegs bist und es gibt halt mal jetzt nichts zu essen, weil sie alle schon aufgefuttert haben, dann müssen sie halt auch mal kurz ohne was zu essen oder zu trinken durchhalten und müssen einfach mal raus aus diesem...
Das ist auch dieser Prozess, genau, ja. Das ist, also, weil es kam mir auch so bekannt vor, was Lucia erzählt hat, dass sie natürlich, als die Kinder klein waren, immer was zum Essen brauchten, ja. Und dann sozusagen das erzieht ja auch dann sozusagen die Mahlzeiten dann wirklich immer nur zu bestimmten Zeiten zu bekommen.
Oder wenn man einfach dann auch abends am Zeltplatz ist und es ist jetzt nicht der Lieblingstoni mit, weil der zu Hause vergessen wurde und sie müssen jetzt mit einem anderen auskommen. Aber das ist dann halt einfach mal so und müssen sie halt dann auch mal klarkommen.
Obwohl das schwierig ist, ja. Also der musste immer dabei sein bei uns.
oder nur ein Kuscheltier und nicht fünf.
Fünf geht nicht, aber das Wichtigste muss schon dabei sein.
Ja.
Okay, ich sehe schon, wenn sich mehrere Radreisende miteinander unterhalten, da kommen dann einige Übereinstimmungen zusammen. Also klingt wirklich gut.
Ich hätte noch ein Must-Have, was ich auf alle Fälle immer mit dabei haben würde, sind Fahrradhandschuhe und ein Halstuch, weil Gegenwind kann immer passieren oder ein Sturz kann immer passieren und bevor die Kinder irgendwie mit schrappten Händen dann den Lenker nicht mehr angreifen können und nicht mehr fahren können, immer vernünftig Fahrradhandschuhe dabei zu haben und ein Halstuch einfach, um bei Gegenwind geschützt zu sein, den Hals geschützt zu haben, Nackenschmerzen oder irgendwie sowas zu vermeiden, das ist immer, immer ganz praktisch. Nimmt nicht viel Platz weg und kann sehr gut helfen.
Guter Tipp. Also, ich fand super, super inspiriert. Ich habe jetzt zwei Sachen mitgenommen. Bei dir, Lucia, habe ich gehört, dass der schwierigste Schritt der Start ist und danach funktioniert. Und bei dir, Philipp, diese Bindung mit der Familie, also das, die Kinder und die Eltern, das fand ich super spannend und auch wertvoll. Ich würde das ganz gern als Fazit mitnehmen. Habt ihr da noch was dazu als Fazit zu euren Reisen?
Ja, also man darf halt, also für mich war immer wichtig, die Kinder nie zu überfordern. Ja? Also so jetzt so zum Thema, also Radreise war mir schon wichtig und das haben wir natürlich behutsam gemacht und machen auch nicht jedes Jahr eine Radreise, muss ich natürlich auch dazu sagen. Ja, wir gehen auch viel wandern und was Ähnliches, aber es ist halt so ein bisschen Abwechslung. Und da genau.
Okay.
Die Kinder immer mit einbeziehen in die Planung.
Ah, sehr gut.
Von Beginn an war immer wichtig.
Ja, vielleicht bei meinem Sohn in seinem Alter jetzt auch gerade eben dieses, dass er merkt, wie er über sich hinauswachsen kann, weil er ist eher ein bisschen zurückhaltender, traut sich selber nicht so viel zu, wie er eigentlich könnte. Und dann aber natürlich, wenn er was geschafft hat, dann ist er natürlich auch stolz wie Bolle drauf. Und also das macht was mit seinem Selbstbewusstsein und auch da, ne, das ist gemeinsam Zusammensein, wie Philipp sagte, das ist definitiv auch ein riesen, riesen Mehrwert, weil im Alltag ist es dann ja doch häufig so, dass ich eine To-Do-Liste habe, die ich nicht komplett mit Kind zusammen abarbeiten kann und das sage ich auch oft genug, du, sorry, ich brauche mal kurz meine Ruhe oder ich muss mal alleine oder sonstiges und auf der Radreise, da gibt es solche Situationen ja gar nicht, also ich kann ihn überall mit einbinden, außer vielleicht mal, wenn ich kurz mal auf der App wie die Radroute plane oder so, aber er kann helfen, das Zelt aufzubauen, er kann helfen beim Kochen und das ist ein ganz anderes Miteinander und das ist wirklich so ein kleines Abenteuer, was man da mit, vor allem auch durch die Länge, also dann wird es zu einer Art neuen Alltag, als wenn man jetzt nur eine Tagestour macht oder so. Da muss ja jetzt nicht jeder gleich bis zum Nordkap fahren, das wollte ich damit gar nicht sagen. Aber einfach so ein bisschen ein längerer, neuer Normalzustand herstellen.
Okay, das heißt, wir können alle Eltern nur ermutigen, den Schritt zu wagen, oder?
Definitiv.
Ja, was auch immer. Also gerne auch Wandertouren machen oder so. Zusammen draußen sein.
Okay. Und super.
Abenteuer leben.
Thomas, von dir noch was? Hast du noch Fragen? Okay, dann sage ich danke an alle. Danke, Lucia, danke, Philipp. Und wir wünschen euch noch viel Spaß auf euren weiteren Reisen. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Ja, ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich erreichbar. Er unterstützt bei geplanten Beiträgen, beantwortet Fragen und vermittelt Ansprechpersonen für Interviews oder O-Töne. Auch Tests von Fahrrädern oder Zubehör kann das Team organisieren. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt's in den Shownotes und auf pd-f.de. Ich bin Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.